Danke vielmals. Wer von euch mag Wecker? So einen Wecker wie du. Wer von euch mag es früh am Morgen von so einem schrillen Ton geweckt zu werden? Am besten, wenn es draußen noch kalt ist. 6, 5, 6 am Morgen, es regnet, innen ist es warm, von so einem schrillen Ton geweckt zu werden. Ich meine, Hand auf, wer mag so Wecker? Der Dani. Zwei. Wer von euch mag viel lieber die Snooze-Funktion vom Wecker? Die Snooze-Funktion, dass man nochmal schlafen kann, oder? Wenn man schön in der Nacht am Schlafen ist und dann weckt man auf und dann kann man nochmal üben und so. Ah. Und dann kann man nochmal sich aufs andere Ohr legen. Was gibt es Schöneres als die Snooze-Funktion? Irgendwie ist das witzig. Ich habe so eine Hassliebe gegenüber meinem Wecker. Wenn ich das am Morgen höre, ich hasse es. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch notwendig. Ich stelle mir jeden oben einen Wecker, weil ich am nächsten Tag nicht irgendwelche wichtigen Termine verpennen will. Auf der anderen Seite habe ich so eine Hassliebe gegenüber der Snooze-Funktion. Weil das ist trügerisch. Es gibt nichts Schöneres, als den Snooze-Button nochmal zu drücken. Aber mir ist auch schon passiert, dass ich eine ganze Stunde lang alle 10 Minuten auf den Snooze-Button gedrückt habe und so verpennt habe. Und dann frage ich mich, wieso habe ich mir nicht einfach gerade eine Stunde später den Wecker gestellt? Ich habe sogar so mal geschafft, dass ich am Morgen früh irgendwie so im Halbkoma, im Schlaf, den Wecker abgestellt habe, also ganz nicht, und deaktiviert habe. Und dann wache ich auf und gemerkt, ich habe den abgestellt. Wem ist das schon mal passiert? Schau das mal an. Wegen dem habe ich auch, als ich meine Maturprüfung hatte, ich gewusst, diesen Termin darf ich nicht verschlafen. Und wegen dem habe ich mir 2 Wecker gestellt. Einen neben meinem Bett, einen, der 10 Minuten später läutet, 4 Meter weg von meinem Bett. Also ich muss aufstehen, dass ich ihn abstellen kann, dass ich ihn nicht irgendwie im Halbschlaf abstelle. Oder? Weil ich gewusst habe, dieser Termin, der ist jetzt einfach zu wichtig, als dass ich den verpennen darf. Ich bin sogar extra auf den Zug früher gegangen, dass falls der Zug ausfällt, dass ich dann trotzdem rechtzeitig dort bin. Und heute schauen wir die Endzeitrede an von Jesus. Aus Matthäus Kapitel 24 bis 25. Und Jesus, wenn du dir jetzt Zeit würdest nehmen und die 2 Kapitel am Stück würdest lesen, was wir eigentlich sollten, weil sie euch eine Predigt, die er gehalten hat, dann würde dir auffallen, dass wir die Rede nicht nur Endzeitrede nennen können, sondern sehr wohl auch Aufweckrede. Weil Jesus sagt dort ganz viele verschiedene Sachen, die ganz mühsam sind. Aufweckend, aufrütteln. Wie ein Wecker am Morgen, der dich aus dem Tiefschlaf rüttelt. Und es ist unangenehm für einen Moment, aber trotzdem notwendig. Weil Jesus nicht will, dass du das verpasst und verpennst, was er für dich auf dem Herzen hat. Jesus will nicht, dass du das Reich Gottes verpennst und wegen dem halt er die Endzeit redet. Wie ein Wecker, wo man am liebsten würde wieder den Snooze-Button drücken und vielleicht sogar aus dem Fenster werfen. Aber weil es so wichtig ist, was Jesus sagt, weil er nicht will, dass wir verpennen, braucht er die scharfen Worte. Wir haben nicht Zeit für alle zum Durchlesen, aber wir werden auch ein paar lesen davon. Und wegen dem möchte ich heute Morgen 2 Fragen beantworten. Erstens, warum haltet Jesus die Endzeitrede? Und ich habe das schon angedeutet, er haltet um uns weg, aber ich möchte ein bisschen tiefer bohren. Und das Zweite ist, was ist das Wesentliche denn von dieser Endzeitrede? Und ich habe gedacht, wir fangen mit Frage 1 an. Ist das in Ordnung? Warum haltet Jesus überhaupt die Endzeitrede? Wir lesen die ersten paar Verse aus dieser Rede. Sind ihr wach? Schläft irgendjemand? Also der Jürg ist wach, der hier immer schauen muss. Der Jürg ist wach. Also wir lesen zusammen weiter. Ah, er ist immer noch wach. Okay. Stopp, jetzt ist gut. Okay, ist er wach? Ist er wach schon? Stopp, okay. Matthäus 24, 3 bis 8. Als Jesus nun auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sagten, als sie unter sich waren, sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen für dein Kommen und für das Ende dieser Welt? Und Jesus antwortete ihnen, gebt Acht, dass niemand euch in die Irre führt, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele in die Irre führen. Ihr werdet aber von Kriegen und von Kriegsgerüchten hören. Seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Also habt keine Angst, sagt Jesus. Denn das muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich und Hungersnöte, Erdbeben wird es geben, da und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Ihr seid, habt keine Angst. Das muss so sein, das sind Wehen, für das auch kommt. Und aus zeitlichen Gründen zähle ich jetzt nicht noch alles auf, was muss passieren. Jesus sagt, dass neben falschen Propheten Krieg und Kriegsgerüchte, Hungersnöte und Erdbeben, dass es auch noch grosse Verfolgung geben wird, dass die Liebe in vielen Menschen wird erhalten und das Evangelium überall auf der Welt predigt wird. Und dann sagt seine Jünger, liebe Jünger, das, was euch zukommt, ist nicht easy. Das ist mit viel Leid verbunden. Aber habt keine Angst, erschreckt euch nicht, das sind lediglich die Wehen für eine Geburt. Für das Neue, was Gott am Machen ist, für das Reich Gottes, das kommt. Das muss passieren. Und jetzt sagt Jesus, es muss noch etwas anderes passieren, bevor das Ende kommt. Er sagt, der Gräuel von der Verwüstung muss im Tempel aufgestellt werden. Ich möchte euch das vorlesen. Matthäus 24, 15 bis 16. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, was auch immer das ist, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat, an heilige Städte stehen seht, also im Tempel, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa in die Berge fliehen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was zum Geier soll das bedeuten? Was sollen wir im 21. Jahrhundert jetzt aus diesem Satz rausnehmen? Was ist der Gräuel von der Verwüstung? Jesus warnt, dass da irgendetwas im Tempel aufgestellt wird. Er nennt es der Gräuel von der Verwüstung. Und wenn das passiert, sollen wir erkennen, dass wir in der Endzeit sind und dann sollen wir in die judäischen Berge fliehen. Heißt das jetzt, wenn die Endzeit ist und wir merken, dass das passiert, dass wir alle müssen den EasyJet buchen, auf Israel fliegen und in die judäischen Berge fliehen? Ist es das, was Jesus sagt? Und wir müssen ja ihn beim Wort nehmen, oder? Was er sagt. Du fragst dich jetzt, das ist doch eine ganz spezifische Anweisung für eine ganz spezifische Zeit damals. Was hat das für mich für eine Bedeutung? Und wenn du dir die Frage jetzt stellst, dann zeigt das, dass du deine Bibel sehr aufmerksam lesest und die richtige Frage stellst. Und das heisst, dass du nicht einfach alles glaubst, was zum Beispiel auf YouTube irgendein Endzeit-Expert oder auf Google dir über die Endzeit verzapft. Ich weiss nicht, mit welchen Theorien, ich denke, wir müssen kurz über das reden, wir reden über die Endzeit. Ich weiss nicht, mit welchen Theorien du bisher in Kontakt gekommen bist bezüglich Endzeit. Ich weiss es nicht. Vielleicht ist das etwas Neues für dich, vielleicht ist das ein Blatt Papier, das sehr beschrieben ist schon. Vielleicht hast du gehört, das oder das. Und ich sage dir, seit 2000 Jahren zerbrechen sich Christen den Kopf darüber, wie das genau ist. Was das genau ist. Was ist denn jetzt der Gräuel von der Verwüstung? Ja, was ist denn das jetzt? Muss jetzt der Tempel aufgebaut werden? Vielleicht hast du von der Theorie gehört, von der Entrückung, oder? Hat das eben gehört schon drin? Schon? Dass ein paar Leute dann aufgezogen werden in den Himmel und ein paar nicht. Und vielleicht hast du gehört, es gibt eine ganze Filmserie darüber, Left Behind. Ich weiß nicht, vielleicht sagt dir das etwas. Vielleicht hast du Angst gehabt, dass du nicht dabei bist bei denen. Vielleicht hast du gehört von 1000 Jahren, wo mal ganz schlimm werden. Oder, aber man weiß nicht, das ist mega umstritten. Sind die jetzt schon gesehen? Sind wir jetzt drin oder kommen die noch? Haben sich Christen den Kopf darüber eingeschlagen, wieso das ist? Was ist jetzt der Gräuel von der Verwüstung? Was ist das? Und will man das sagen, gibt es eine Theorie, dass der Tempel, bevor Jesus zurückkommt, muss in Jerusalem zuerst aufgebaut werden. Ist ja logisch, oder? Weil es muss ja der Gräuel von der Verwüstung im Tempel gestellt werden. Sonst kann das gar nicht passieren. oder? Und jetzt fragt man sich, ja, was ist denn das jetzt? Und seit 2000 Jahren sagen sich Christen etwas anderes, was das ist. Sagen ein paar Christen, sagen, das ist der Antichrist. Im Mittelalter haben sie gesagt, der Gräuel von der Verwüstung, das ist der Papst. Das ist der Papst. Es gibt heute noch Christen, die so einen Blödsinn erzählen, oder? In der Reformation hat man gesagt, der Gräuel von der Verwüstung, das sind Türken. Die jetzt vor der Grenze stehen und die Invasion steht bevor, das muslimische Invasion. Heute, ich habe schon Zeug gehört, der Putin ist der Antichrist. Der Putin ist der Antichrist. Und der Donald Trump ist der orange Ritter aus der Offenbarung. Das Biest aus dem Meer, kennt ihr das? Das Biest aus dem Meer, das ist Angela Merkel. Und so weiter. Und vielleicht muss ich mich ein bisschen entschuldigen, jetzt im Nachhinein, für meinen Sarkasmus, oder? Ich bin kein Endzeit-Experte, oder? Ich bin nicht studiert, was das angeht. Und ich sage nicht, dass ich alles verstanden habe in dem Ganzen. Und ich sage nicht, dass alles, was ich jetzt hier ein bisschen höher genommen habe, Blödsinn ist. Also das meiste schon. Aber was ich mit Sicherheit weiss, und was ich denke, sollten wir alle wissen, ist, dass wir uns durch solche Theorien nicht vom Wesentlichen sollen ablenken lassen, von dem, was Jesus mit dieser Endzeitrede eigentlich wollte bewirken. Dass wir uns nicht Stunden damit auf Google und YouTube versauen mit Theorien über die Endzeit, 1000 Jahre, 1000 Jahre, und das Wesentliche verpassen, nämlich dass Jesus uns aufwecken für das Reich Gottes. Und das passiert schnell bei dieser ganzen Thematik. Und bevor ich jetzt über das Wesentliche rede, möchte ich noch mal kurz ein paar Minuten bei diesen Theorien bleiben. Wir gehen nachher gleich zum Wesentlichen, zur Frage Nummer 2. Aber mir ist wichtig, dass ihr versteht, ich sage das nicht einfach, ich mache mir jetzt nicht einfach über so Theorien lustig, weil es einfach ist, um sich lustig zu machen darüber, oder weil es kompliziert ist, oder weil wir es nicht wissen und so weiter. Das sage ich nicht, sondern ich sage es vor allem, weil Jesus selber in seiner Endzeitrede sagt, warum er die Predigt haltet. Und so oft passiert das, wir lesen einen Vers und lesen aber nicht den Kontext vom Vers. Und das ist ein klassisches Beispiel für so einen Moment, wo man einfach ein Vers oder ein paar Vers aus dem Kontext herauslesen und nicht lesen, was vorher steht. Aber wenn wir zwei Vers vorher lesen, ich möchte kurz mal Matthäus 24,3 vorlesen. Als nun Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sagten, als sie unter sich waren, sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen für dein Kommen und für das Ende dieser Welt? Was wird denn sie? Was wird dann sie? Was wird wenn sie? Jo, wenn wir das so lesen, ja logisch, Jesus, wenn kommst du zurück? Wenn ist das Ende von dieser Welt? Dann lesen wir das. Aber nur zwei Vers vorher. Nur gerade vorher. Wenn wir das in Betracht ziehen, wird alles in einem ganz anderen Licht verständlich. Ich möchte euch das zeigen. Vers 1 bis 2. Und Jesus verließ den Tempel und ging weiter. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. Er aber sagte zu ihnen, nicht wahr? Das alles seht ihr? Ich finde es irgendwie noch herzig. Oder sie wollen ihm den Tempel zeigen. Wow, und er sagt, schön, ihr seht das, toll. Amen, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Jeder wird herausgebrochen. Und gerade vor der Endzeitrede, vor diesem Vers, lesen wir im Kapitel 23, wie Jesus im Tempel war und mit den Pharisäern abrechnen, mit den geistlichen Leitern vom Volk Israel abrechnen und ihnen das Gericht von Gott ankündigen. Er sagt ihnen, der Tempel wird zerstört und er verlässt den Tempel als symbolische Handlung dafür, dass die Gegenwart Gottes jetzt aus dem Tempel rausgeht. Und gerade nachher heisst es Jesus im Vers 3, er geht auf den Ölberg, hockt an und wo sie unter sich sind, fragen die Jünger folgende Frage. Wenn du in Israel mal gesehen bist, dann wirst du feststellen, dass der Ölberg ein paar hundert Meter weit weg ist vom Tempel. Das heisst, mit dieser Ankündigung von Jesus, dass der Tempel zerstört wird, mit dieser Frage im Nacken, was Jesus, was, hocken sie auf dem Tempel? Als sie nun auf dem Ölberg saßen, traten seine Jünger zu ihnen und sagten, als sie unter sich waren, sag uns, wann wird das sein? Wenn wird was sein? Ja, wenn wird der Tempel zerstört? Weil Jesus hat ihnen gerade gesagt, er wird zerstört. Und das ist extrem wichtig, dass wir das verstehen, um irgendetwas über die Endzeitrede ansatzweise zu verstehen. Warum haltet Jesus die Endzeitrede? Aufgrund von der Frage der Jünger, wann wird der Tempel zerstört? Darum haltet er die Endzeitrede. Und wir müssen das verstehen, wenn wir sie ansatzweise verstehen wollen. Weil wir wissen aus der Geschichte, dass nicht einmal 10 Jahre nachdem Jesus das gesagt hat, der Kaiser Caligula, römischer Kaiser, eine Statue von sich selber wollte in den Tempel stellen, um die Juden zu provozieren. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Und darum sagt Jesus auch, hey, wenn das passiert, sind wachsam, wenn das passiert, ist das Ende noch. Das Ende von was? Das Ende vom Tempel, dann wird er zerstört. Und wir wissen aus der Geschichte, dass nicht einmal 40 Jahre nachdem Jesus das gesagt hat, 70 nach Christus, dass ein Krieg ausgebrochen ist zwischen den Juden und den Römern und ganz Jerusalem zerstört wurde und der Tempel flach gemacht worden ist. Das wissen wir aus der Geschichte. Und wegen dem sagt Jesus auch in Vers 34, und das ist jetzt der Vers, den kein YouTube-Endzeit-Experte gerne hat, aber ich möchte euch den kurz vorlesen. Jesus sagt in 34, Amen. Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bevor dies alles geschieht. Warum sagt Jesus das? Ja, weil das meiste von dem, was er in der Endzeitrede sagt und gesagt hat, noch von den Jüngern erlebt worden ist. Darum sagt er ihnen auch, hey, wenn das alles passiert, sind wachsam, dann flieht in die judäischen Berge. Das ist eine Anweisung für damals, für die Jünger dort, nicht für uns Schweizer, oder? So macht es Sinn, weil er nicht will, dass sie erschrecken, weil er will, dass sie ready sind, wenn der Krieg ausbricht, weil er will, dass sie nicht auch dort reinkommen, sondern weil sie schützen und sagt, flieht in die Berge. Und wegen dem halt er die Endzeit, weil er nicht will, dass seine Jünger Angst haben, weil er nicht will, dass sie erschrecken. Matthäus 24, 32 bis 33. Vom Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Sobald sein Zweig saftig geworden ist und Blätter treibt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr dies alles seht, also was? Die Zeichen. Falsche Propheten, Krieg, Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Erdbeben, Verfolgung, der Gräuel von der Verwüstung. Wenn das alles passiert, dann wisst ihr, dass er nahe ist. Was? Der Tag von der Tempelzerstörung. Und vor der Tür steht. So. Interessant ist doch, dass Jesus sagt, der Sommer kommt. Jesus sagt, Summer is coming. Und Jesus sagt nicht, Winter is coming. Alle, die jetzt auf Netflix aktiv sind, die wissen, was... Ah, nein, das ist gar nicht auf Netflix. Aber alle, die wissen, was Game of Thrones ist. Nicht der Winter kommt, der Sommer kommt. Jesus sagt, das Neue, was kommt, das Reich Gottes, das ist zwar begleitet durch ganz viel Leid, durch ganz viel Wehen, und die sind notwendig, aber es sind nur die Wehen für etwas Neues, für das, was Gott macht, für die Neugeburt vom Reich Gottes. Das heisst, Tempelzerstörung bedeutet zwar das Ende vom Alten, aber es bedeutet nicht, dass es fertig ist, sondern die Tempelzerstörung bedeutet den Anfang von etwas Neuem. Und genau das ist passiert. Der Tempel aus Stein ist zerstört worden und Gott hat einen neuen Tempel gebaut aus Stein, lebendigen Stein, aus dir und mir, seine Kirche. Okay. Das heisst, Endzeit darf als etwas Hoffnungsvolles verstanden werden. Und nicht einfach nur als etwas Düsteres. Es ist der Sommer, der kommt. Wir dürfen uns freuen auf das, was kommt am Ende. Jesus möchte uns Mut machen. Er sagt, wir sollen nicht verschrecken. Okay. Was heisst das jetzt? Vielleicht hast du jetzt mir zugelassen und du bist jetzt ein bisschen verwirrt. Vielleicht denkst du jetzt, was? Also was? Das mit der Endzeit alles, das ist schon passiert. Hä? Das heisst, das hat jetzt überhaupt keine Bedeutung mehr für dich und mich. Wir können das eigentlich, müssen wir es gar nicht mehr lesen, oder? Und dann möchte ich kurz bremsen. Moment. So einfach ist das nicht. Weil Jesus kommt ja immer noch zurück, oder? Und er ist ja bis jetzt noch nicht zurückgekommen. Und im ganzen Neuen Testament lesen wir wieder und wieder und wieder, dass Jesus wird zurückkommen am Tag der Auferstehung zum Richten, die Lebendigen und die Toten. Über das müssen wir nicht diskutieren. Das ist klar und definitiv. Und vielleicht bist du jetzt noch mehr verwirrt. Was? Also es ist jetzt schon passiert oder ist es nicht passiert? Was ist jetzt? Was kommt nicht mehr raus? Schau, viele Sachen von der Endzeit sind 70 nach Christus mit der Tempelzerstörung schon passiert. Und das ist mega wichtig, dass wir das verstehen, weil das bewahrt uns vor ganz vielen verschiedenen komischen Endzeittheorien. Von Stunden und Stunden an irgendwelchen Theorien, wo wir können verputzen können, uns Wesentliche verpassen um das, was es Jesus in der Rede wirklich geht. Was ist jetzt wesentlich am Ganzen? Und ich komme zu der zweiten Frage in meiner Predigt. Was ist das Wesentliche in der Endzeitrede? Was geht es denn jetzt? Einiges ist passiert, einiges ist noch nicht passiert. Am Anfang habe ich gesagt, dass die Endzeitrede auch durchaus als Aufweckrede bezeichnet werden kann, als Weckruf von Jesus. Weil er nicht will, dass wir verpennen. Weil er nicht will, dass wir verschlafen. Und Jesus verwendet jetzt, wir lesen ein paar vor, Story after Story, Geschichte nach Geschichte, eine krasser als die andere, eine haarsträubender und aufweckender als die andere, wo uns wie ein Wecker am Morgen aus dem Tiefschlaf will rausrütteln. Und auch wenn es unangenehm ist, wissen wir doch, es ist notwendig, weil das, was er will, ist, dass wir nicht verpennen, was Gott am Machen ist. Jesus möchte nicht, dass wir, das Reich Gottes, an uns vorbeigeht. Jesus möchte, dass wir die Augen haben, um das zu sehen, die Ohren haben, um das zu hören, Herzen haben, die offen sind für das Reich Gottes, weil es ist durchaus möglich, als Christ auch, er redet das ja zu den Jüngern, verpennen, was Gott macht, verpennen, was er vorhat. Und er braucht Story nach Story, um uns aufzuwecken, wie ein Wecker am Morgen. Und ich möchte euch ein paar von denen vorlesen. Oder? Ich denke, das ist mal eine gute Idee. Jetzt lassen wir mal Jesus zu Wort kommen. Oder? Und wir sind Jünger, oder? Wir sind Kirche. Und wir haben es uns gemütlich eingerichtet. Wir haben ein Küssi, das auch wenn wir anliegen. Sehen wir mich noch dort hinten schon? Wir haben ein Küssi, das angenehm ist und wir schlafen und liegen. Und wir haben es uns eingerichtet als Kirche. Und dann von Jesus an erzählt. Vers 24, 37 bis 39. Denn wie in den Tagen des Noah, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. So wie sie in den Tagen vor der Sintflut weiter aßen und tranken, weiter heirateten und verheiratet wurden bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle wegraffte. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Was? Was sagst du, Jesus? Das kann nicht sein, liebe Snooze. Und wir drücken den Snooze-Button. Wir denken, nein, das kann nicht sein so. Und Jesus sieht, wir drücken den Snooze-Button und haut gerade nochmal eine Geschichte drauf. Und erzählt gerade nochmal eine Geschichte. Er erzählt vom Knecht, von einem Knecht und seinem Herr, der vom Herr beauftragt worden ist, für seine Leute zu schauen. Und der Knecht kümmert sich um die Leute und gibt ihnen Leute zu essen. Und jetzt lesen wir in 24, 46. Selig der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Was? Er gibt seinen Knecht zu essen. seine Leute unter sich. Amen. Ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn sich aber der böse Knecht sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen, mit den Betrunkenen aber isst und trinkt, dann wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, da er es nicht vermutet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz bei den Heuchlern zuweisen. Dort wird Heulen und Zähneklappen sein. Was? Was? Was, 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 was? Snus, snus. Okay, Jesus, ich bin langsam wach. Was erzählst du da für Zeugs? Du kommst zurück und du tust ihn in Stücke hauen und dann schickst du ihn zu den Heuchlern und zu den Zähneklapperern. Wie geht das, Jesus? Wie kann jemand, mit den Zähnen klappern, wenn er in Stück gehauen ist? Wie geht das? Das ist doch... Okay, aber ich bin langsam wach. Ich bin langsam wach, Jesus. Was willst du genau? Um was geht es dir denn, Jesus? Wieso willst du denn, dass wir wach sind? Ich bin langsam wach, oder? Aber Jesus, doppel gerade nochmal hoch! Die sind noch nicht genug wach. Die sind noch nicht genug wach. Ich erzähle dir eine Geschichte von der Hochzeit. Und der Bräutigam auf sich warten. Und es gibt 10 Jungfrauen, die warten auf die Ankunft des Bräutigams. 5 davon sind gescheit, 5 davon sind blöd, sagt er. Und die 5, die gescheit sind, die haben Öl dabei. Und die nicht so gescheit, haben das Öl nicht dabei. Und dann kommt der Bräutigam, einmal in der Nacht, alle sind am Schlafen, alle schreien. Und sagen, er ist schon. Und die 5, die kein Öl dabei haben, die sagen, oh, wir haben kein Öl, und gehen raus und gehen es kaufen. Und während sie das Öl am Einkaufen sind, kommen sie zurück. Aber die Hochzeit hat schon angefangen. Und es heisst, sie kommen nicht mehr in die Hochzeit rein. Ich meine, was ist das? Okay, stopp. Was ist das für eine Hochzeit, wenn man ein bisschen spät kommt, dass man nicht mehr rein kann? Was ist das für eine Hochzeit? Und das ist ein Weckruf von Jesus. Ein Weckruf von Jesus an uns. Und vielleicht sind wir jetzt ein bisschen mehr wach, oder? Wir sagen, okay, Jesus, jetzt bin ich wach. Langsam bin ich wach. Okay, was willst du von mir? Wieso sollen wir wach sein, Jesus? Was heisst denn wach sein? Sollen wir jetzt nicht mehr schlafen, oder was? Dürfen wir nicht mehr Freizeit haben? Muss ich mehr beten? Muss ich mehr Geld spenden? Muss ich mehr fasten? Ich muss wach sein, Jesus. Ich habe es verstanden, okay? Ich habe es verstanden. Ich drücke nicht mehr Snooze. Das ist gut. Bevor du noch weiter nochmal eine Geschichte erzählst, oder? Und dann haut Jesus gerade nochmal eins drauf. Und er erzählt die Geschichte vom letzten Gericht. Vom jüngsten Gericht. Matthäus 25, oder? Und er erzählt, wie er alle Völker vor sich versammelt, oder? Und jetzt kommt Jesus und haltet das Ende von seiner Endzeit. Und er endet mit der Spitze. Mit dem Klimax vom Ganzen, mit dem, um was es wirklich geht, mit seiner Hauptsache, um das, was ihm wirklich geht, wieso er es überhaupt erzählt. Und er erzählt, wie er die Volksmasse vor sich hat und die in 2 Gruppen teilt. Die einen in Schöf, die gehen nach rechts, und Böck, die gehen nach links. Und er sagt zu seiner Rechten, sagt er, kommt, ihr erbt das Reich von Gott. Ihr seid wach gewesen, ihr erbt das Reich von Gott, kommt, ihr habt das ewige Leben. Und zu den Böck sagt er, ihr bekommt die ewige Strophe. Und das Kriterium, wie entschieden wird, wer wo landet, links oder rechts, ist folgendes. Jesus sagt das, Matthäus 25, 35 bis 46. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen stoppen, weil jetzt kommt dann nochmal ein Weckruf. 35 bis 60. Jesus sagt das Kriterium dafür, ob du links oder rechts bist. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich meine angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Amen. Ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu den Linken sagen, und das lassen wir immer gern weg, geht weg von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Amen. Ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Das ist die Spitze von der Anzidreht. Die Spitze um das, was Jesus geht. Das, was ihm wirklich wichtig ist. Und wenn wir die Worte von Jesus hören, eine Geschichte nach der anderen, dann soll es uns vor allem wachrütteln. Uns als Kirche, uns als Christen, soll es wachrütteln für Prioritäten von Gott. Soll es wachrütteln für das, wo Jesus wirklich am Herz liegt. Das, was er wirklich wichtig findet. Das, was schlussendlich zählt. Nicht, ob wir ein Häuschen gebaut haben, nicht, ob wir eine Karriere gemacht haben, nicht, ob wir erfolgreich gewesen sind und bekannt gewesen sind, sondern für das, was wirklich Jesus am Herz liegt. Und das sind Menschen. Priorität 1 für Jesus sind Menschen. Und man kann es nicht anders sagen. Jesus droht hier seinen Nachfolger. Das kann man nicht anders sagen. Jesus droht den Jüngern. Jesus droht hier der Kirche. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, was soll denn das, Jesus? Was soll das? Wie kann ich das verstehen? Ich habe gemeint, du liebst mich. Ich habe gemeint, du sagst in der Endzeit, ja, wir sollen keine Angst haben, wir sollen uns nicht erschrecken lassen, wir sollen bereit sein, das sind wir, die sind zwar notwendig, es wird vielleicht schlimm, aber das ist gut, weil der Sommer kommt, ich soll keine Angst haben. Und jetzt, am Schluss, drohst du uns. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was soll das, wie passt das zusammen? Liebt er mich jetzt und warum droht er mir jetzt? Wie kann das zusammenpassen? Wie kann das zusammenpassen? Und schau, ich möchte eins klarstellen. Gott liebt dich. Bedingungslos. Und jetzt können wir vielleicht auch. Schau, nein, wirklich. Gott liebt dich bedingungslos. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht falsch verstehen, wenn wir das alles lesen und hören. Jesus liebt dich bedingungslos. Bedingungslos nimmt er dich an, wie du bist. Er liebt dich über alles. Aber da kommt das Problem drin, wo wir im Westen haben. Wir haben so ein Verständnis von der Liebe, so ein individualistisches, romantisiertes Bild von der Liebe. Und wir denken immer, ah, Gott liebt mich. Gott liebt mich. Das stimmt ja, er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Und wir sagen, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Warum kann er denn so etwas sagen zu mir, wenn er mich doch liebt? Nur Gott liebt dich. Das stimmt. Ich glaube, das nicht lesen. Aber Gott liebt nicht nur dich. Gott liebt nicht nur dich. Er liebt auch die Benachteiligten. Er liebt die Schwachen. Er liebt die Hungrigen, die Durstigen, die Nackten, die Fremden. Klammern, Flüchtling, er liebt die im Gefängnis. Vielleicht auch, wenn sie zu Recht sind. Gott liebt die auch. Und darum droht er auch. Weil er die so fest liebt. Ich habe früher so Mühe mit diesen Texten. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, was Jesus dort sagt. Es passt einfach nicht zu seiner Liebe. Es passt einfach nicht. Bis ich das gecheckt habe. Jesus liebt mich schon, aber er liebt nicht nur mich. Was ist das für eine Liebe, der alles gleichgültig ist? Der egal ist, dass Menschen lieben. Der egal ist, dass Menschen auf Kosten von anderen Menschen leben. Was wäre das für eine Liebe? Was wäre das für eine Liebe, wo einfach sagt, oh, das ist, ja, wir lernen alle gleich gern, kommen zu mir. Nein, wenn wir uns nicht richtig gegenseitig behandeln, kann Gott auch hässlich werden. Weil er liebt. Weil er liebt. Und darum droht er sogar. Aber das verstehen wir nur, wenn wir ein bisschen wegkommen von diesem romantisierten, individualistisch verstandenen Liebesbegriff zu einer Liebe, die viel grösser ist, die für alle gilt. Für alle gilt. Schau uns das Faszinierende an dem letzten Bild vom Gericht ist, die Verheißung, die drin steckt. Jesus verheißt uns eine Begegnung mit ihm, wenn wir uns um die Leute kümmern. Jesus verheißt uns seine Gegenwart, wenn wir diesen Leuten begegnen, wenn wir den Benachteiligten begegnen. Wenn wir uns den Kranken annehmen, heisst es nicht, wenn wir sie heilen, das ist auch gut, aber was wirklich ist, ob wir uns ihnen annehmen, den Fremden, den Kranken, den Flüchtling und so weiter. Verheißt er uns, was sie denen hier haben, haben wir hier. Und er verheißt uns eine Begegnung mit ihm. Wenn du dich nach einer Begegnung mit Jesus sehnst, komm am Sonntag in Worship. Hab die Hände auf, wir singen zusammen, das gehört dazu. Aber eine Begegnung mit Jesus verheißt uns in der Begegnung mit diesen Menschen. Und er verheißt uns sogar, dass wir heil werden an diesen Begegnungen. Er verheißt uns sogar, wenn wir uns nicht nur um uns selber drüllen, sondern wach werden für seine Prioritäten, dass wir ihm dann begegnen können. Das heisst, Jesus droht uns. Nicht nur, weil er nicht nur dich liebt, sondern auch die anderen. Sondern auch, weil er vor allem auch dich liebt. Weil er weiss, es wird dir gut tun, wenn du dich wachrütteln lässt. Und schau, Jesus fragt uns heute Morgen als ICF Basel an. Sind wir wach? Sind wir wach? Für das, was wirklich zählt. Sind wir wach für Prioritäten von Gott? Was sind die? Menschen. Prioritäten von Gott sind Menschen. Menschen. Es ist ganz simpel. Es sind Menschen. Sind wir wach dafür? Oder sind wir so beschäftigt mit unserem Alltag? So beschäftigt mit unseren Gottesdiensten, mit unserem Programm, mit dem, was wir geplant haben, dass wir vergessen und einschlafen für das, was Gott wirklich am Herzen ist. Für das, was schlussendlich zählt. Und er möchte uns aufwecken heute Morgen, er möchte uns aufrütteln. Und er droht uns sogar dafür, weil er uns liebt. Und weil er nicht nur uns liebt, sondern alle Menschen liebt. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir das Lied singen. Ein Herz wie du, danke. Und wenn etwas durchdrückt, in der Enze dreht, dann ist es die Liebe von Jesus. Und wir singen zusammen, Jesus, wir wünschen uns ein Herz, wie du hast. Als Kirche, ich persönlich. Ich wünsche mir ein Herz, wie du. Bevor wir jetzt aufstehen, kannst du dir vielleicht überlegen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet für uns das als Kirche, der Weckruf von Jesus? Für seine Prioritäten? Für eine halbe Minute, eine Minute vielleicht. Was nicht passieren darf jetzt. Es ist mir wichtig, dass du das verstehst und hörst. Was nicht passieren darf, ist, dass du Angst bekommst vor Gott. Um das geht es nicht. Die Bibel ist ganz klar. Sie sagt, die Liebe treibt jede Angst aus. Und sie sagt explizit, warum der Johannes. Und sie sagt, vor was Angst hat? Vor Angst vor der Strafe im Gericht. Die Liebe treibt Angst aus vor der Strafe im Gericht. Dass wir keine Angst haben. Okay? Das soll nicht passieren, hör mir richtig. Jesus will nicht, dass das passiert. Aber er möchte, dass wir uns vielleicht von dem romantisierten, individualistischen Bild von der Liebe verabschieden. Er möchte uns aufwecken für seine wirkliche Liebe, die nicht nur jedem Einzelnen gilt, sondern allen Menschen gilt. Er möchte uns wachrütteln für das. Ist das gut? Lass uns zusammen aufstehen. Wir werden das zusammen singen. Ein Herz wie du, Jesus.
Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gern laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.